Die Geschichte von mehr als einem, der Auszug, das Konsumieren zu verlernen. Das steht auf einem Zettel, den der Autor an Fiona schreibt. John von Düffel erzählt in seinem Buch mit dem Titel »Ich möchte lieber nichts« eine Geschichte vom Konsumverzicht. John von Düffel ist bei uns. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Es gibt gute Gründe, Konsum zu verlernen, ökologische, moralische, soziale. Aus Sicht des Individuums ist es der einzige Weg zum Genug, schreiben Sie. Warum ist es denn so schwer, Konsum zu verlernen?
Naja, weil unsere ganze Sozialisation in eine andere Richtung geht. Also wir werden ja als Konsumenten erzogen und alles, was wir lernen, geht in die Richtung von mehr und immer mehr und immer noch mehr. Und wer am meisten hat, hat das Spiel gewonnen. Und das ist, glaube ich, eine Kernbotschaft des Konsums und der Wachstumsideologie, die wir ganz stark in uns tragen. Es gibt in jedem Menschen, glaube ich, zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist das Prinzip der Akkumulation, der Aufhäufung, das Akkumulieren. Und das andere Prinzip ist das der Reduktion oder der Askese. Und dieses asketische Prinzip kennen wir alle, wenn wir beispielsweise bei einem Buffet vorbeigehen und uns überlegen, wie viel tue ich auf meinen Teller. Ein Teil von uns sagt mehr und immer mehr und ein anderer Teil sagt, das brauchst du doch alles gar nicht. Und insofern sind diese beiden Prinzipien in uns. Und es wird aber immer nur dieses eine Prinzip, das mehr und immer mehr, gefördert. Und deswegen ist es so schwer, zu diesem anderen Prinzip, was auch in uns ist, wieder zurückzufinden.
In Ihrem Buch erzählen Sie die Geschichte von einem Wiedersehen, einem Treffen mit Fiona. Der Autor hat sie während der Studienzeit im Ausland, in Schottland, vor Jahren, Jahrzehnten kennengelernt. Fiona, so heißt es in Ihrem Buch, war die erste Asketin, die ich kannte und schon damals ein Vorbild, an dem ich gescheitert bin, immer wieder, bis heute, Zitat Ende. Wofür ist oder war Fiona denn ein Vorbild?
Ja, zunächst mal habe ich ihre Unabhängigkeit bewundert, etwas, was mir in den Jahren, in denen vielleicht der Anpassungsdruck noch größer war, also je jünger man ist, desto größer ist vielleicht auch erstmal der Wunsch, dazuzugehören, desto mehr möchte man halt ein Teil der Clique, der Gruppe und so weiter sein und die etwas vornehmere Außenseiterposition, die kann man sich dann später im Leben vielleicht mal leisten oder erarbeiten. Und damals war Fiona für mich schon eine der Studierenden, die eine unglaubliche Unabhängigkeit hatten und auch einen eigenen Kopf, wie man so schön sagt. Und deswegen habe ich sie darum auch beneidet, weil mir diese Unabhängigkeit eben oft gefehlt hat. Und sie war für mich deswegen auch ein Orientierungspol, jemand, wo ich gedacht habe, ich muss nicht alles mitmachen. Ich kann auch eine eigene Position behaupten. Und das habe ich ein paar Mal geübt. Ich bin auch ein paar Mal dabei gescheitert, aber ich habe sehr oft dabei an Fiona gedacht.
Aber dann stellen Sie oder stellt der Autor fest, als er Fiona wieder trifft und mit ihr sich unterhält, dass ihre Unabhängigkeit gar keine so freie Entscheidung war.
Ja, also das eine ist natürlich, was man in einem Menschen sieht oder auch sehen will. Und das andere ist das, was dieser Mensch einem dann wiederum für Dinge erzählt und wie er sich dann auch sozusagen herausstellt. Das ist ja kein Ergebnis, das ist ja immer noch ein Prozess des immer weiter und tiefer Kennenlernens. Aber es war tatsächlich so, dass ich ganz viele Dinge in Fiona auch, wenn man so möchte, hineinprojiziert habe, in ihr gesehen habe. Und wahrscheinlich erzählt sehr viel davon, was ich in ihr gesehen habe, mehr über mich als über sie. Und das war auch ein Grund für dieses Buch, dass ich natürlich auch zwischen dem Vorbild oder der Idealisierung, die mir dann unterlaufen ist, und der wirklichen Person auch lerne zu erzählen und zu differenzieren.
Sie haben sich Fiona so vorgestellt, dass sie auf einem Stein sitzt und denkt und mehr braucht sie nicht zum Leben. Das alles ist nicht freiwillig geschehen von ihrer Seite aus.
Ihr Weg war ein ganz anderer und ich glaube auch den Unterschied der Herkunft. Sie kommt aus einer Proletarier, wenn man nicht sagen möchte, eher Arbeitslosenfamilie in Glasgow, in einem der schlimmsten Viertel von Glasgow. Sie hat eben ganz viele Dinge, die für mich immer die Voraussetzung all meiner Annahmen über sie waren, ganz viele Dinge nie genossen, nie erlebt. In ihrem Haushalt gab es kein einziges Buch. Es gab eben auch gar kein eigenes Zimmer. Es gab so viele Dinge, die für mich als Bürgers- und Lehrerssohn selbstverständlich waren, gab es für sie nicht. Und trotzdem hat sie sich nicht nur als Opfer der Verhältnisse gesehen. Also es ist nicht nur so, dass sie einen unfreiwilligen Weg gemacht hat, sondern es ist eben ein, finde ich, schon sehr eigener Weg mit sehr viel mehr Widerständen, als ich mir vorstellen kann. Ich kann es an einem Beispiel ganz konkret festmachen. Also ihr meistgesagter Satz, als wir uns kannten und miteinander studiert haben, war »I don't feel like consuming«. Also mir ist nicht nach Konsumieren oder eben ich möchte lieber nichts. Und dieser Satz, habe ich gedacht, ist eine asketische Entscheidung. Aber dahinter steht, dass sie einmal es gar nicht mag, in Gesellschaft zu essen oder zu trinken, weil sie immer nur das Billigste bestellen kann. weil sie auch nicht genau weiß, wie man mit Messer und Gabel isst oder damals es nicht so gut gewusst hat, sich unsicher gefühlt hat bei den ganzen Tischmanieren und weil Konsum, wenn man mal genau drauf guckt, im Restaurant auch eine Art von Diskriminierung ist. Weil wer kommt wie rein, wer ist wie angezogen, wer wird vom Kellner wie empfangen, wer wird wie bedient, wer kann sich was auf der Speisekarte leisten, wer bestellt die Flasche Wein. Das sind ja alles Diskriminierungs- oder Unterscheidungsmerkmale. Und wenn man weiß, dass man die Wahl nicht hat, sondern immer das, was ganz oben auf der Karte steht und das Billigste ist, nehmen muss, dann empfindet man Konsum als Diskriminierung. Und insofern waren viele asketische Entscheidungen oder Entscheidungen von ihr, die ich als asketisch verstanden habe, waren natürlich aus der Not geboren und trotzdem hat sie die Kraft gehabt, dazu irgendwann zu stehen.
Der Autor fängt dann auch sich selbst an zu hinterfragen, ob sein Konsumverzicht nicht Teil eines Bildungsromans ist, den er sich selbst erzählt von sich selbst.
Ja, also tatsächlich hat mir Fiona natürlich die Person, die ich damals war, auch nochmal anders vor Augen geführt und vielleicht auch dem entgegengewirkt, was normalerweise die Falle ist bei Memoiren, ne? Dass man sich so an sich selber erinnert und dann so ein bisschen den Weg nachvollzieht, den man gegangen ist, nach dem Motto, hat mir nicht geschadet. Und was mir sehr klar geworden ist, ist, dass Fiona mich schon gesehen hat in Momenten meiner größten Schwäche, in Momenten der größten Einsamkeit, wo ich auch wirklich nicht weiter wusste, deswegen war sie auch für mich so wichtig. Insofern wusste sie Dinge über mich, die ich über mich selbst schon längst vergessen hatte. Und das war eine Begegnung nicht nur mit Fiona, sondern mit einem alter Ego, wenn man so will, oder einem alten Selbst. Das war auch teilweise erschütternd. Und was ich gelernt habe, ist, dass wir eigentlich, und damit meine ich vor allen Dingen auch erstmal mich, natürlich als schreibende Person, aber fast jeden anderen Menschen, der sich ja auch eine Art Geschichte von sich selbst zurechtlegt, dass wir unsere Geschichte gar nicht so erzählen, dass wir uns verstehen, sondern wir erzählen uns die Geschichte, die wir von uns gerne hätten. Und in dieser Geschichte, die wir von uns gerne hätten, wandeln wir Schmerz um in Sinn. Wir versuchen, jeden Schmerz, den wir erfahren haben, jede Einsamkeit, jede Angst in Sinn umzuwandeln. Und deswegen ist in jedem Narrativ natürlich auch ein Selbsterhaltungstrick. Jedes Narrativ, das wir uns zusammenbauen, ist so gebaut, dass aus jedem Schmerz so etwas wie ein Sinn kommt, sodass wir sagen können, warum habe ich das erlebt? Ah, ich habe das deshalb erlebt. Und nur Menschen, die das nicht schaffen, weil sie einen ganz großen Schicksalsschlag verkraften müssen, wo Leben wirklich abbricht oder wo es keinen Sinn mehr gibt, wo keine Antwort auf die Frage, warum möglich ist. Nur diese Menschen wissen, die Narrative sonst machen. Sie wandeln Schmerz in Sinn um. Und manchmal geht das eben nicht.
Sie sprechen sogar davon, dass wir Sinnmaschinen sind. Das klingt, was das Erzählen unserer Sinngeschichten sind, doch sehr abwertend, als wenn wir Roboter wären.
Ich wollte damit ausdrücken, dass das tatsächlich ein Überlebensmechanismus ist. Also dass es eigentlich etwas ist, wo wir gar nicht als souveräne Erfinder unserer Geschichten die Erzählung lenken, sondern wo wir eigentlich mehr oder weniger gezwungen sind, angetrieben sind von einem Impuls des Selbsterhalts, uns einen Sinn zu bauen, wo manchmal auch gar kein Sinn ist.
Kommen wir nochmal zum Konsumverzicht. Konsumverzicht macht einsam. Weil Glück bedeutet, im Vergleich zu leben. Und wir vergleichen uns eben über den Konsum, über den wir uns gesellschaftlich verorten.
Das Wort Statussymbol sagt das ja. Und ganz viele Zeichen gesellschaftlicher Zugehörigkeit sind mit Konsum verbunden. Ich hatte ein wunderbar rührendes Gespräch über das Buch Ich möchte lieber nichts mit einem Journalisten, der dann, als das Mikrofon ausgeschaltet war, zu mir sagte, er hätte das Problem, dass sein Sohn jeden Wochentag ein eigenes Paar Turnschuhe möchte. Und das machen eben alle Leute in seiner Clique. Und dann hat er versucht, seinem Sohn zu erklären, dass er diese Turnschuhe ja gar nicht braucht. Und natürlich braucht er die Turnschuhe nicht, aber er braucht etwas viel Tieferes, nämlich Zugehörigkeit. Er braucht das Gefühl, dazuzugehören. Und das ist ein Zeichen dafür, dass unsere meisten Bedürfnisse tatsächlich soziale Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse sind. Sie werden halt in unserer Welt, und deswegen ist Konsum so schwer zu verlernen, immer materiell umgesetzt. Und an materiellen Bedürfnissen machen wir unsere sozialen Bedürfnisse fest. Anerkennung, Liebe und so weiter.
Traust du uns zu, dass wir den Konsum verlieren, indem wir sozialisiert worden sind? Das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Ist eine große Frage in diesem Buch. Trauen Sie sich das zu?
In dem Vorgängerbuch Das Wenige und das Wesentliche steht der Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber es gibt im Falschen eine richtige Richtung. Wenn man das einmal für sich als Aufgabe verstanden hat oder zu verstehen glaubt, dann kann man sich dem natürlich nur anzunähern versuchen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das habe ich jetzt mal begriffen, aber ich lasse es einfach, sondern ich versuche mich schon dem anzunähern, weiß aber auch, dass es kein richtiges Leben ist, sondern höchstens der Versuch, in die richtige Richtung zu gehen.
Du kannst deine Konsumorientierung nicht rückgängig machen, indem du versuchst, umzudenken. Das schreiben sie auch in ihrem Buch. Und dann heißt es weiter, du brauchst dazu eine andere Gesellschaft, die stark genug ist, die Richtung zu brechen. Zitat Ende. Könnte das auch die katholische Kirche sein?
Es kann eine andere Gesellschaft sein, die auch andere Werte vertritt. Gesellschaft ist vielleicht ein großes Wort im Zusammenhang. Es kann auch eine Gemeinschaft sein. Es können Freunde sein, es kann eine Gruppe sein von Menschen, die sich vielleicht eben zu derselben Religion, zu demselben Gott bekennt. Also alle Werte, die sozusagen abweichen von diesem einen einzigen Wert, der das meiste hat, hat gewonnen und wer mehr hat, ist immer besser. All Werte, die dagegen arbeiten, sind natürlich auch Werte, die einen von dieser ganzen Konsumideologie unabhängig machen. Und vielleicht ist das nochmal das Wichtigste, weil natürlich auch im Buchuntertitel wird von Konsumverzicht geredet und es wird ohnehin sehr viel vom Konsumverzicht geredet. Aber am Ende geht es auch darum, sich von ganz vielem, was wir sozusagen in unserer Sozialisation erleben, unabhängig zu machen. Es geht eigentlich viel mehr um Freiheit.
Freiheit ist das große Stichwort. Da muss man aber auch mutig sein, diese Freiheit zu wagen, oder?
Und natürlich ist diese Freiheit auch eine gefährdete und gefährliche, weil sie immer damit verbunden sein kann, dass man allein steht. Deswegen ist eben das Bilden einer Gemeinschaft mit eigenen und anderen Werten, mit Werten, vielleicht auch einfach nur der Zusammengehörigkeit, ist natürlich eine Kraft, wo man sagt, sie gibt mir diese Unabhängigkeit, ohne dass ich dann als große einsame Figur am Rande der Gesellschaft verkümmere.
Jetzt stehen wir vor der Fastenzeit. Eine Geschichte des Konsumverzichts, so nennen Sie Ihr Buch im Untertitel. Ist Fasten auch Konsumverzicht?
Naja, Fasten ist auf jeden Fall eine sehr leibliche, sehr erlebbare Art, sich auch auf die Probe zu stellen und zu gucken, was brauche ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Es ist ja ein Reinigungsprozess, eine Klärung und im besten Fall eben nicht nur auf der diätetischen, auf der leiblichen Ebene, sondern eben auch auf der geistigen. Und sich einfach auch nochmal aus den Selbstverständlichkeiten des Alltags herauszulösen und zu sagen, ich lasse mal dieses weg, ich lasse mal jenes weg, ich übe mich in der Kunst des Weglassens und schaue, was fehlt mir wirklich und wie viel oder wie wenig brauche ich zu leben und wie viel ist genug. Das ist schon ein ganz wichtiger, auch gedanklicher Standortbestimmungsvorgang.
Die Motive zu Fasten haben sich ja geändert. Früher waren es religiöse Motive in Vorbereitung auf ein wichtiges Ereignis, 40 Tage in der Wüste oder wenn man trauert, fastet man auch. Heute sind es oft gesundheitliche Gründe. Warum verzichten? Warum fasten? Vielleicht auch, um eine neue Freiheit zu gewinnen?
Also ich denke schon, dass eine Erfahrung ist, je weniger man braucht oder je weniger man sich auch wünscht, desto freier wird man. Auch jetzt nochmal ein ganz konkretes Beispiel, wenn man so im Alltag sich umschaut, in der S-Bahn oder in der Regionalbahn, wie viele Leute ihre Thermosbecher mit Kaffee mit haben und dann gleichzeitig dann noch aufs Handy gucken, dieses und jedes noch haben und dann vielleicht noch irgendwie aus der Tasche ein Brötchen ziehen, dann denkt man nur, aber wie viel einfacher wäre dein Leben, wenn du das alles weglässt und einfach mal nur 10 Minuten aus dem Fenster guckst. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass Fasten eine Art Freiheitsversuch oder eine Art Befreiungsversuch auch sein kann.
Manchmal ist das Allerschönste Gedankenstille, heißt es in Ihrem Buch. Warum?
Gerade wenn man sehr viel über diese Dinge nachdenkt, ist das eine Wegerfahrung. Ich bin jemand, der im Denken gerne geht und im Gehen gerne denkt. Wenn ich über das Nachdenken oder das Erleben dieser Wanderungen nachdenke, dann ist es ganz oft so, dass es aber auch den Augenblick gibt, wo es geht und wo es denkt, wo es einfach passiert oder wo auch manchmal gar nichts passiert im Kopf und man einfach nur ist. Und das kann auch ein sehr schöner Moment sein, im Übrigen einer der völligen Bedürfnislosigkeit.
Also es gibt genug ökologische, soziale und moralische Gründe, auf Konsum zu verzichten. Das schreiben Sie auch. Gibt es vielleicht auch spirituelle Gründe zu verzichten?
Also ich glaube schon, dass jede Form von Verzicht, weil es auf eine Art antimateriell ist, immer auch eine spirituelle Ebene hat. Die muss gar nicht eindeutig an eine Form von Religion angebunden sein, aber eigentlich findet sich in allen Religionen der Gedanke des Fastens. In allen Religionen, wenn man mal guckt, was für Lebensregeln darin enthalten sind, gibt es eine Form von Weisheit, die sich auch von gewissen materiellen Zwängen zu lösen versteht. Und insofern, wenn man mal so guckt, welche Lebensregeln sind aus verschiedensten Religionen abzuleiten, merkt man, dass es in dieser Weisheit, die darin enthalten ist, eine große Nähe untereinander gibt.
Konsumverzicht heißt auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wenige und das Wesentliche heißt Ihr Buch, an dem Sie mit Ihrem Buch über den Konsumverzicht quasi anknüpfen. Was ist denn eigentlich das Wesentliche?
Na, das Wesentliche ist sicherlich schon, sich darüber klar zu werden, was brauche ich wirklich? Denn am Ende erkenne ich anhand meiner tiefsten Bedürfnisse, welche Person ich bin und wer ich bin. zeigt sich daran, wen ich brauche, welche Menschen für mich wichtig sind, was ich brauche. Und dadurch entsteht eigentlich ein Bild von meinem Selbst. Im Gegensatz dazu ist ja sozusagen der Konsum nicht nur ein Konsum von Dingen, es ist ein Konsum von Selbstbildern. Jede Tasche, die man sich umhängt, jede Jacke sagt ja, mit dieser Jacke bist du toller, mit dieser Tasche bist du toller. Und man kauft sich die ganze Zeit sich selbst. Man kauft sich die ganze Zeit Selbstbilder. Und deswegen ist das Wesentliche, sich über sein eigenes Ich und über das gemeinsame Sein mit anderen klar zu werden. Weil das macht einen dann auch frei von diesem Selbstbildkonsum.
Wenn Sie den Konsumverzicht versuchen, wenn Sie ihn wagen, verändert das auch Ihre Poetologie, Ihre Arbeit als Schriftsteller?
Seitdem ich mir diese Frage stelle, bin ich auch natürlich ins Weglassen von ganz vielen Dingen auf der schriftstellerischen Ebene gekommen. Also das ist jetzt kein Rezept, was ich anderen Autorinnen und Autoren ins Stammbuch schreiben würde, aber für mich ist es ein Weg geworden. Und dieser Weg besteht darin, eben auch wirklich nur noch das Wenige und Wesentliche zu schreiben, was ich schreiben muss. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl dabei, in die Strenge mit mir zu gehen und auch alles Überflüssige im Erzählen, im Reden wegzulassen.
Entsteht da auch eine neue Ästhetik? Bedeutet Konsumverzicht, dass man das auch aus ästhetischen Gründen machen kann?
Also apropos Ästhetik muss ich jetzt dran denken, das ist wirklich eins der kuriosesten Phänomene, was ich bei noch keinem Buch so erlebt habe. Das Buch, mit dem ich angefangen habe, über Askese laut nachzudenken, also das Wenige und das Wesentliche, hat zum Beispiel in Architektenkreisen gigantische Wellen geschlagen. Also ich war auf dem Bundeskongress der Architekten eingeladen, ich war in Bonn zum Bauwendekongress eingeladen, ich habe vor so vielen Architektenbüros gesprochen, dass ich gedacht habe, es ist natürlich eine Ästhetik und es ist nicht nur im Sinne von welcher Stil oder minimalistisch und so weiter, was man damit verbindet, sondern natürlich ist auch beispielsweise in Gebäuden, in Häusern ist die Zukunft entworfen, die Zukunft enthalten. Und wenn man mit Menschen zusammentrifft, die über die Zukunft nachdenken in Form von Gebäuden, also wie wollen wir mal leben und was für ein Leben wird in den Gebäuden möglich, dann sieht man, dass natürlich Ästhetik nicht nur etwas ist, was zwischen Buchdeckeln oder auf Bühnen passiert, es ist etwas, was unser Leben umgibt. Und mich hat das am Ende nach all der Verblüffung auch sehr gefreut, dass es diese große ästhetische Ausstrahlung hat und auch da die Frage gestellt wird, was brauche ich eigentlich von all dem, was mich umgibt, wirklich?
Gibt es für Sie auch eine Poesie des Verzichts?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass wir in einem zu viel leben und dass das viel zu viel, die Überreizung, Überflutung uns ja eigentlich den ästhetischen Sinn raubt. Und dass, wenn man sich plötzlich wieder auf einen Satz oder auf ein Bild, auf einen Moment konzentriert, dieser Moment auch wieder eine Größe kriegt und der Satz wieder eine Bedeutung bekommt. Und das ist schon ein poetischer Moment.
Vielen Dank, John von Düffel. Der Anfang von allem Konsumverzicht ist der Verzicht auf Anpassung, was nur ein anderes Wort ist für Freiheit. Und unbequem wie wirkliche Freiheit. Das schreibt John von Düffel in seinem Buch »Ich möchte lieber nichts«, eine Geschichte vom Konsumverzicht. Eine unbedingt zu empfehlende Lektüre, die Fragen an uns Leserinnen und Leser stellt. Auch die Frage, ob wir uns trauen, dass wir den Konsum verlernen, indem wir sozialisiert worden sind. Das Buch »Ich möchte lieber nichts« ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 205 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.